Bei Paulus wieder. Und der Paulus, gut, damit sage ich nichts Neues, aber möchte uns trotzdem nochmal bewusst machen, der lebt in einer Zeit ohne digitale Medien. Okay? Der lebt in einer Zeit, als Informationen von Mund zu Mund oder höchstens noch schriftlich transportiert werden konnten. Auch in einer Zeit, in der Reisewege und damit auch die Informationswege unvergleichlich viel länger waren als heute. Und wenn ich mir das mal wieder bewusst mache, dann finde ich es umso mehr beeindruckend und im Vergleich auch ein Stück beschämend zu sehen, wie intensiv ein Paulus trotzdem am Leben anderer Christen Anteil genommen hat. Ich gebe euch ein kleines Beispiel heute als Einstieg. Das ist nicht unser Haupttext, aber als Einstieg lese ich aus Römer 1 die Verse 8 bis 12 und ich lese es aus der neuen Genfer Übersetzung. Da sagt Paulus: Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken. Denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge. Er, dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Jetzt werde ich diese Verse nicht im Detail mit euch anschauen. Ja? Aber ich lese ein paar von den Aussagen noch einmal. Als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Und es ist mein Wunsch, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Da hast du es wieder, diese tiefe, tiefe Dankbarkeit für die Geschwister im Glauben. Und die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit diesen Geschwistern und das treue tägliche Gebet für die Geschwister. Wenn der das so schreibt, Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Ich denke, das sagt er nicht einfach so. Und Paulus kennt diese Christen in Rom ja noch gar nicht. Und es werden auch nach diesem Brief noch ungefähr 3 weitere Jahre vergehen, bevor er endlich nach Rom kommt. Aber er hat von ihnen gehört und er betet für sie. Und seine Sehnsucht danach, sie zu treffen, die hat jetzt überhaupt nichts mit persönlicher Sympathie zu tun. Ja, ich meine, Leute, die uns sympathisch sind, die gerne treffen zu wollen, ist eine Sache. Aber das hat nichts mit persönlicher Sympathie zu tun, sondern rein mit dem, dass das Glaubensgeschwister sind. Und vielleicht noch ein kleines bisschen mit dem, dass er sagt, wow, denen ihr Glaube, der macht in der Welt von sich reden. Und wenn wir so das als Überthema haben bei Paulus in der Schule des Gebets, gell, ich weiß nicht, wie es euch damit jetzt geht, gell, für mich jedenfalls war die Beschäftigung mit dem Gebetsleben des Paulus, so in der Vorbereitung für diese Bibelwoche, streckenweise ganz schön herausfordernd. Und Ich hoffe, dass es einen andauernden Prozess der Veränderung in Gang gesetzt hat. Und dann gehen wir zu dem Text, den wir uns heute genauer anschauen wollen. Das ist Kolosser 1. Und da haben wir die Verse 9 bis 14 und als Hintergrund dann noch die Verse 3 bis 8 mit dazu. Und das lese ich jetzt einmal aus der neuen Genfer Übersetzung, damit es nicht so das ganz Vertraute vom Wortlaut her ist. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündigt wurde und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch alle zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. So, bevor wir das jetzt genauer miteinander anschauen, versuch dich nochmal zu erinnern an das, was du auf diesem Fragebogen oder Reflexionsbogen zum Gebet eingetragen hast. Oder vielleicht hast du ihn bei dir, dann schau vielleicht auch nochmal nach. Deine Antworten auf die Frage nach deinem Dank und deiner Bitte bzw. Fürbitte. Schau nochmal nach oder überleg nochmal, wofür dankst du? Oder auch, worum bittest du? Was für Anliegen sind es, die du da bewegst? Und wer sind die Menschen, für die du bittest? Ich habe heute Morgen ganz kurz drüber geschaut, durch die Bögen, die bei mir schon angekommen sind, um zumindest ein bisschen ein Gespür zu kriegen. Ich habe es noch nicht ganz statistisch jetzt versucht zu fassen, aber was offenbart sich da? Es geht ganz viel um Gesundheit, um schulische oder berufliche Fragen, um zwischenmenschliche und manchmal auch um materielle Nöte, hauptsächlich um Menschen aus dem engen Familienkreis, die eigene Gemeinde noch. Und es ist alles gut und es hat auch alles seine Berechtigung. Aber wir wollen ja ein Stück bei Paulus beten lernen. Und da haben wir einen Menschen vor uns, der beim Beten einen wirklich weiten Horizont hat. Ähnlich wie im Fall von der Gemeinde in Rom. Haben wir es in Kolosse mit einer Gemeinde zu tun, in der der Paulus nie persönlich war. Er kennt sie nicht persönlich. Auch in diesem Fall hat er nur von der Gemeinde gehört. Das heißt, diese Christen da in Kolosse, das sind nicht seine geistlichen Kinder. Aber er hört von ihnen und was macht er? Er betet für sie. Und alles, was er aus irgendwelchen Berichten über sie erfährt, fließt in sein Gebet mit ein. Jetzt muss ich natürlich mir sagen, okay, Paulus, der hat natürlich jetzt nicht diese ganze Flut an gedruckten oder digitalen Informationen über die Gemeinde Jesu weltweit zur Verfügung, wie wir sie haben oder haben können. Ja? Und wenn ich mir das vergegenwärtige, dann sage ich, Paulus, ich würde gern wissen, wie du es heute machen würdest. Ja? Mit dieser ganzen Flut an Informationen, die du heute hast oder haben kannst. Gell? Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist das, was ich bei ihm sehe. Es stellt sich schon damit für mich auch die Frage nach der Enge oder Weite meines Horizonts beim Beten. Und ich muss mich fragen, wie weit ist denn mein Herz? Wie klein oder groß ist meine Welt? Sprich die Welt, für die ich bete, die mir auf dem Herzen liegt. Endet sie mit dem engen Familien- oder Gemeindekreis? Oder ist mein Beten wenigstens im Ansatz auch Ausdruck der weltweiten Gemeinschaft, zu der ich gehöre? Jetzt weiß ich kann nicht für alle und jedes Anliegen beten, von denen ich irgendwo lese oder höre. Ich kann auch nicht alle Völker dieser Welt auf meinem Herzen tragen. Aber darf Gott mir wenigstens eines oder vielleicht auch ein paar dieser Völker und ihre Gemeinden und ihre Anliegen aufs Herz legen? Und vielleicht fragst du ihn mal danach, was er dir da ganz besonders aufs Herz legen möchte. Oder vielleicht auch, was er dir noch gerne dazulegen möchte aufs Herz. Über das hinaus, was du bisher auf dem Herzen trägst. Für die ganze Welt zu beten oder für alle Völker, alle Gemeinden zu beten, das geht immer nur sehr, sehr pauschal. Sehr, ja, zumindest vom Ansatz her oberflächlich. Aber vielleicht gibt es einen Bereich, in den du tiefer eintauchen solltest. Vielleicht weißt du es schon. Dann würde ich dir Mut machen, das aufzugreifen. Und wenn nicht, dann möchte ich dir Mut machen, Gott danach zu fragen. Gott kann das ja schon machen, dass er in einer Situation dich hineinführt und dir einen ganz besonderen Auftrag gibt, zu beten. Ich habe es vor wahrscheinlich fast anderthalb Jahren jetzt erlebt, dass ich in einer Situation war, wo ich eine Frau getroffen habe, die definitiv ein Opfer von Menschenhandel ist, in der Prostitution arbeitet, gehörlos ist, sich nicht wehren kann, sie kann nicht sprechen, sie kann nicht lesen, weil sie nicht hören kann, hat es nie gelernt zu reden. Und damit auch nicht gelernt zu lesen. Kommt aus Rumänien, ist in Wien in einem Bordell. Ganz sicher nicht als etwas, das sie sich freiwillig ausgesucht hat. Und ich habe schon öfters Leute getroffen bei Einsätzen im Rotlichtbereich, wo du ganz deutlich spürst, da ist Menschenhandel im Spiel. Aber bei dieser Frau hat Gott mir ganz besonders es aufs Herz gelegt, da dran zu bleiben. Und ich zu Gott gesagt, okay, ich kann nicht viel tun, aber ich werde beten. Und meine große Bitte ist, dass diese Frau eines Tages in deiner Gegenwart hören und reden und singen kann und dich lobt, weil sie gerettet ist. Wie Gott dieses Gebet erhört, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich es eines Tages in seiner Gegenwart erkennen darf. Aber das war ein Moment, wo ich gespürt habe, da legt Gott mir etwas ganz besonders aufs Herz. Und vielleicht tut Gott das auch da und dort für dich, wenn wir offen sind dafür. Und Gott selbst ist der Einzige, der wirklich die ganze Welt im Blick haben kann und der dabei auch den Einzelnen nicht aus dem Blick verliert. Und nahe an Gott dran zu sein, das heißt ganz sicher auch, dass wir unser kleines, enges Herz von ihm weiten lassen, damit auch unser Horizont über den eigenen Tellerrand hinausgeht. Und das ganz besonders auch beim Beten. Beten mit einem weiten Horizont. So wie Paulus, der die Christen in Rom, die Christen in Kolosse in sein Gebet mit hineinnimmt. Und bevor wir jetzt noch einen weiteren Aspekt vom Gebet des Paulus hier im Kolosserbrief uns anschauen, möchte ich eine andere Frage noch stellen. Denke mal kurz über deine Art zu beten nach. Ist dein Beten in erster Linie problemorientiert oder wachstumsorientiert? Ich erkläre gleich noch ein bisschen, was ich damit meine. Problemorientiert oder wachstumsorientiert? Sprich, betest du vor allem in Krisen? Schreist in der Krise zu Gott, in der Not, wenn du mittendrin steckst, du schreist zu Gott oder du schreist zu Gott und betest intensiv, wenn ein Mensch, der dir nahe steht, sich in einer aussichtslosen Situation befindet? Frag dich mal, wie viel von deinem Beten ist in diesem Sinne problemorientiert? Und nächste Frage, was passiert, wenn die Krise überstanden ist? Wenn die Not gelindert ist, der Kranke vielleicht wieder gesund ist, was passiert dann? Dank vielleicht? Selbst das ist schon nicht mehr selbstverständlich. Aber es ist gut, wenn der Dank kommt und dann beten für die nächsten Krisen. Denn die lassen ganz sicher nicht lange auf sich warten, zumindest wenn dein Gebetshorizont nicht ein ganz enger ist. Ja? Dann kommt da die nächste Krise und dort die nächste und dann dort die nächste. Schauen wir mal, wie Paulus betet. Ich lese im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Er sagt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Paulus hat etwas über die Gemeinde gehört und er hat durch das, was er über die Gemeinde gehört hat, viel Grund für diese Gemeinde zu danken. Und das tut er auch. Da ist keine Krise. Er dankt. Aber er bleibt da nicht stehen, weil er auch nicht will, dass die Christen in Kolosse dort stehen bleiben, wo sie jetzt gerade im Glauben stehen. Er will, dass die weiterkommen. Lest mal Vers 9 mit. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und das ist etwas bei Paulus, dass, wenn wir genau hinschauen, was wir da entdecken, dass ein großer Teil seines Betens wachstumsorientiert ist. Das heißt, er dankt von Herzen für das, was da ist, aber gleichzeitig hört er nicht auf, für sie zu beten und zu bitten um weiteres Wachstum. Und das ist ein never-ending Job. Ja? Das ist nie zu Ende, nie abgeschlossen, bis ein Mensch in der Ewigkeit beim Herrn angekommen ist. Und genau das bringt der Paulus hier zum Ausdruck. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir es davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Und wachstumsorientiertes Beten ist ein Beten, für das in ganz besonderer Weise Ausdauer angesagt ist. Ja? Das ist ein Beten, das weiter dran bleibt, auch über die Krise hinaus. Ein Beten, das dran bleibt, weil da immer Luft nach oben ist. Raum für potenzielles Wachstum. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Worum betet er? Das ganz große Anliegen des Paulus für diese Christen in Kolosse? In der neuen Genfer Übersetzung ist es so gefasst in die Worte, dass sie Gottes Willen in vollem Umfang erkennen. Und in der Luther Übersetzung, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Und dabei schreibt und betet ein Paulus hier als Jude, gell, für den Erkenntnis immer sehr viel tiefer geht als nur eine Sache im Kopf. Den Willen Gottes erkennen heißt sehr viel mehr, als nur den Willen Gottes zu wissen. Es heißt, den Willen Gottes zu tun. Und dann geht es da auch nicht in erster Linie um Fragen nach dem Willen Gottes in persönlichen Lebensentscheidungen. Zum Beispiel, soll ich diese Person jetzt wirklich heiraten? Oder soll ich meinen Job kündigen, um noch einmal studieren zu gehen? Oder welcher Gemeinde soll ich mich anschließen? Oder will Gott mich als Missionarin nach, was weiß ich, Timbuktu schicken? Ja? Das sind tausenderlei Fragen nach persönlicher und individueller Führung, wie wir sie ganz oft mit jungen Menschen erleben und ein Stück auch erleiden. Ja? Weil es sind ja oft Krisenzeiten. Ja? Wenn die bei uns hier im Haus eine Zeit lang mitleben, als Bibelschüler, als Jahresteamler, da stellen sich viele solche Fragen nach persönlicher Führung. Aber um das geht es hier nicht, zumindest nicht in erster Linie. Das ist nicht der Fokus in diesem großen, andauernden Gebetsanliegen des Paulus. Da geht es um Dinge wie das, was im Römerbrief, Kapitel 12, Verse 1 und 2 steht zum Beispiel. Römer 12, 1 und 2, wo er schreibt, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das mit dem Willen Gottes ist hier im Römerbrief auch viel, viel grundsätzlicher als eine Frage nach persönlicher Führung. Ein durch die Hingabe an Christus veränderter Charakter macht es einem Menschen möglich, tief drinnen im Herzen zu wissen, was Gottes Wille ist. In den ganz grundsätzlichen Dingen. Um solche Dinge geht es hier. Oder Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 15 bis 17. Da schreibt Paulus, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Auch da geht es tiefer als nur die richtige Entscheidung, was eine bestimmte Studienrichtung oder einen Wohnortswechsel oder Ähnliches angeht. Hier steht die grundsätzliche Frage nach einer Lebensführung im Raum, die zum Beispiel dem gerecht wird, dass wir nur einmal leben und dass jeder Tag, der vergangen ist, vergangen ist. Und auch, dass dieses eine irdische Leben, auch wenn man schon 88 ist, ja, es ist ja eigentlich nur ein kurzes Vorspiel für die Ewigkeit, auf die wir zugehen. Und das zu wissen und dementsprechend zu leben und das Leben in die wirklich wichtigen Dinge zu investieren. Um solche Dinge geht es hier. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Das wäre der Vers 17 noch einmal. Und ein letztes Beispiel noch, kommt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 3. Da schreibt Paulus, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und wenn du jetzt wissen willst, was er da meint mit Heiligung, dann schaust du mal im Umfeld und dann merkst du, dass er nach diesem Satz, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, danach redet Paulus von sauberen Beziehungen im Blick auf Ehe und Sexualität und auch im Blick auf Wirtschaftliches. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und im gleichen Brief, ein Kapitel später, 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Auch da geht es bei der Frage nach dem Willen Gottes nicht um die Frage nach individueller Führung, sondern nach viel grundsätzlicheren Dingen. Grundhaltungen, die einem Leben in Gemeinschaft mit Gott entsprechen. Freude, betendes Aufschauen zu ihm und ein dankbares Vertrauen in jeder Lage. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und ich denke, wenn wir uns das ein Stück vergegenwärtigen, so der Frage nach dem Willen Gottes, dann merken wir, dass in all diesen Bereichen immer Luft nach oben ist. Ja, da geht es nicht um die eine ganz große Entscheidung, die dann hoffentlich irgendwann auch mal getroffen und abgehakt ist, gell? Sondern da geht es um Dinge, mit denen wir in unserem irdischen Leben nie fertig sind, nie abgeschlossen haben. Und deshalb ist in diesen Dingen auch Ausdauer im Gebet angesagt. Wachstumsorientiertes Beten statt nur problemorientierten Beten. Und das ist auf Dauer angelegt. Und wenn ich zurückgehe zu Kolosser 1, und mir die Frage stellt, um was geht es dann dem Paulus letztlich, wenn er so für die Gemeinde betet? Sprich, was ist das Ergebnis, wenn die den Willen Gottes mehr erkennen, nicht nur im Kopf, sondern im Leben, im Alltag? Worauf läuft es hinaus? Vers 10, dass ihr des Herrn würdig lebt und ihm in allen Stücken gefallt. Oder aus der neuen Genfer Übersetzung wieder, dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ein Leben, durch das der Herr geehrt wird oder des Herrn würdig leben. Das heißt, so zu leben, dass unser Herr sich nicht schämen muss vor den Augen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, als unser Herr bekannt zu sein, sondern dass er stolz sein kann und sagen, ja, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Okay? Und dass wir uns auch nicht selber vor Scham eigentlich verstecken wollten, weil uns bewusst wird, wie sehr wir in unserer Berufung gefehlt haben, Nein. Dass wir des Herrn würdig leben. Dass er in unserem Leben geehrt wird. Das heißt, Paulus betet für die Christen in Kolosse, dass sie den Willen Gottes in seinem vollen Umfang erkennen, sodass ihr Leben stimmig wird und ihrer hohen Berufung entspricht. Ein Leben, das dem Herrn in allen Stücken gefällt. Und was zu einem solchen Leben dazugehört, das führt er in den nächsten paar Versen noch ein Stück weiter aus. Und im Griechischen sind das jetzt vier Partizipien, die dieses Leben, das Gott gefällt, genauer beschreiben. In der Übersetzung sind oft mehrere Sätze draus gemacht worden. Ja? Aber das hängt zusammen. Das erste, Vers 10, wird es aufgegriffen, dass ihr Frucht bringt in jedem guten Werk. Und wenn er von Frucht bringen redet, in jedem guten Werk, dann sind die guten Werke hier nicht Werke, die in irgendeiner Form versuchen würden, uns das Heil zu verdienen. Gell? Das ist hoffentlich jedem hier klar. Sondern es sind die Früchte, die aus dem neuen Leben, das jetzt da ist, wachsen. Ja? Ausdruck dessen, dass Christus unser Leben ist. Das heißt, das sind Werke, die Gott entsprechen. Und in unserer Welt wird es derweil nie genug von diesen Werken oder Früchten geben. Daher auch hier immer ganz viel Luft nach oben, Raum für Wachstum, dass es mehr gibt. Und wenn es schon viel gibt, ja dann noch mehr. Gell? Die Welt hungert danach. Sie braucht es. Das Zweite, was ja, zu diesem Leben dann dazugehört, kommt auch noch im Vers 10 am Ende und wächst in der Erkenntnis Gottes. Ein Wachsen in der Erkenntnis Gottes. Ihn kennen. Ihn kennen, das ist Leben. Ewiges Leben. So hat es Jesus selber mal zusammengefasst in Johannes 17, Vers 3. Das ist ewiges Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, kennen. Und ewiges Leben ist nichts Statisches. Das ist Leben. Und Leben, das heißt, da ist auch Wachstum. Das heißt, ihn, unseren Gott, immer mehr kennenlernen. Und bitte, je mehr du entdeckst, je mehr du kennenlernst, ihn kennenlernst, desto mehr wird dir wahrscheinlich auch bewusst, wie sehr du noch am Anfang bist. Wie viel, unendlich viel mehr es da noch gibt. Das heißt, auch da immer, immer enorm viel Raum für Wachstum. Das Dritte, was zu diesem Leben, das Gott Ehre macht, dazugehört, ist im Vers 11 erwähnt, dass ihr gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Stärkung zur Geduld. Dass Gott in uns wirkt, dass Gottes Kraft in uns zum Zug kommt, das ist notwendig. Aber interessanterweise nicht in erster Linie, damit wir übernatürliche Dinge, sprich Wunder, erleben, sondern, er sagt hier, damit wir in jeder Situation standhaft und geduldig bleiben. Und Geduld hat vom griechischen Wort her die Bedeutung drunter bleiben. Und das greift ganz besonders in Situationen, in denen wir uns ja zunächst einmal wünschen, dass Gott mit seiner Kraft eingreift, um die Not möglichst schnell wegzunehmen. Gell? Aber Paulus rechnet hier damit, dass die Kraft Gottes ganz oft erstmal dahingehend wirkt, dass wir erstaunlicherweise unter der Last erstmal aushalten, ohne zu zerbrechen und auch ohne selbstmitleidig oder bitter zu werden. Und das gehört zu einem Leben, das Gott entspricht und Gott gefällt, dazu. Und ein letztes noch in dieser Reihe ist in den Versen 12 bis 14. Im Deutschen sind es mehrere Sätze, dabei hängt das alles von dem vorne dran ab. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Ein Leben, das Gott gefällt, ist ein Leben, das überfließt mit freudiger Dankbarkeit. Und zwar eine freudige Dankbarkeit dem Vater gegenüber, weil er das alles Entscheidende für uns getan hat. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, in das Reich des Lichts. Sprich, eine freudige Dankbarkeit unserem himmlischen Vater gegenüber, weil er genau das getan hat. Eine freudige Dankbarkeit auch dann, wenn andere Dinge in unserem Leben gerade mal nicht so sind, wie wir sie uns wünschen. Weil auch dann, wenn manche Umstände nicht so sind, wie wir sie uns wünschen, ja, auch dann ist das alles Entscheidende immer noch da. Und zwar so, wie es besser nicht sein könnte. Wir sind aus dem Reich der Finsternis gerettet. Wir sind im Reich des Lichts. Und alles andere ist im besten Fall sekundär. Und über dieses alles Entscheidende, das der Vater zu unserem Heil getan hat, sind wir voller freudiger Dankbarkeit. Unabhängig von den sonstigen Umständen. Und wenn ich eure Gesichter jetzt lese und mein eigenes Herz, das ich ein gutes Stück kenne, mir vergegenwärtigt, dann weiß ich, dass auch da enorm viel Luft nach oben ist. Raum für Wachstum. So, gehen wir noch mal ganz kurz zurück, um das... Das Vergeben. Ja. Ja. Da ist noch vieles. Das, klar, ich sage nur, das sind diese vier Partizipien, hängen mit dem vorne dran direkt zusammen. Ja? Und das sind so die vier Hauptpunkte und deshalb habe ich nur die aufgegriffen. Du kannst vieles noch finden, wo Raum ist für enorm viel Wachstum. Ja? Keine Frage. Gell? Ja. Okay, ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu dem Unterschied zwischen problemorientierten Beten und wachstumsorientierten Beten. Die Probleme, die schreien. Ne? Und da muss ich gar nicht großartig wissen, wo es hingehen soll. Der Schmerz ist da, die Not ist da und das Natürlichste, was daraus entsteht, ist ein Schrei zu Gott, dass er eingreift. Und es ist gut, wenn ich schon mal weiß, zu wem ich schreie. Ja? Das ist ja schon ein enormer Schritt, wenn ich weiß, an wen ich mich wende in der Not. Gell? Und dass wir dann in der Not zu Gott schreien, ist auch völlig in Ordnung. Aber wachstumsorientiertes Beten geht einen großen Schritt über das hinaus. Gell? Und für diese Art des Betens muss ich zumindest eine Ahnung haben von dem, wo Gott uns hinkriegen will. Eine Vision von dem, was Gott aus uns Menschen machen möchte. Und da kann ich dann, wie ein Apostel Paulus, von Herzen dankbar sein für alles, was ich im Leben eines Menschen schon an guten Ansätzen in diese Richtung sehe. Und ich danke Gott von ganzem Herzen dafür und gleichzeitig dann drum beten, dass noch viel mehr dazukommt. Dass dieser Mensch Gottes Willen immer umfassender erkennt. Und zwar im echten Sinne von erkennen. Sodass sein Leben Gott immer mehr Ehre bringt. Durch Werke, in denen Gottes Wesen zum Ausdruck kommt, immer mehr davon. Und durch eine immer größere Erkenntnis Gottes. Und durch ein geduldiges Ausharren auch in den nicht so einfachen Situationen des Lebens. Und eine freudige Dankbarkeit dem Vater gegenüber für das empfangene Heil in Christus. Das sind alles Anliegen, mit denen ich genau wie ein Apostel Paulus Gott Tag für Tag für meine Geschwister in den Ohren liegen darf. Und wenn ich es ernst nehme, dann fordert das neben einer Vision für das, was da werden soll, auch ein gutes Maß an Ausdauer. Und Ausdauer kommt wahrscheinlich auch aus der Liebe zu den Menschen, für die ich bete. Und das Faszinierende an Paulus ist, dass er genau das gehabt hat. Die Ausdauer, die Treue, die Tag für Tag am Gebet dran geblieben ist. Und die Liebe. Und das nicht nur für Menschen, die ihm persönlich von vornherein nahe gestanden sind, sondern selbst für solche, die er persönlich gar nicht gekannt hat. Das heißt, beten mit einem weiten Horizont oder einem weiten Herzen und das mit großer Ausdauer. Wenn ich das so sehe, dann kann ich im Blick auf mein eigenes Beten nur sagen, auch da ist viel Raum für Wachstum, viel Luft nach oben.